Liebe Freunde, die Weihnachtsgeschichte, also die Geschichte von Maria und Josef und dem Kind in der Krippe, die ist ja ziemlich gut bekannt. Es ist eine schöne Geschichte. Ich finde, es ist überhaupt die schönste Geschichte in der Bibel. Weniger bekannt ist eine andere Geschichte, die unmittelbar danach passiert ist. Das ist eine grausame Geschichte. Ich finde, es ist überhaupt die grausamste Geschichte in der Bibel. Das ist die Geschichte vom Kindermord des Herodes. Matthäusevangelium, Kapitel 2. Herodes ließ alle Jungen unter 2 Jahren in Bethlehem und in der Umgebung dieser Stadt umbringen. Der Gegensatz zur Weihnachtsgeschichte ist so scharf wie Tag und Nacht. Die Szene hat sich radikal verändert. Wo die Krippe stand, steht jetzt das Schafott. Wo das neugeborene Kind lag, liegen jetzt Kinderleichen. Wo eben noch 3 Könige aus dem Morgenland das Kind angebetet haben, da besudeln sich die Büttel vom Herodes mit dem Blut von unschuldigen Kindern. Wo eben noch eine Mutter das Wunder eines neuen Lebens bestaunt hat, da betrauern jetzt Mütter das zerstörte Leben ihrer Kinder. In Bethlehem jubeln nicht mehr die Engel, dort jammern die Mütter. Und wir fragen uns, warum? Warum bis zum heutigen Tag so viel Leid, so viel Grausamkeit, so viel Sinnlosigkeit? Was ist eigentlich los? Leute, der Teufel ist los. In der Bibel steht, dazu ist Jesus gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und der Teufel, der wusste von Anfang an Bescheid. Der tritt sofort zum Kampf an. Während die Engel noch jubeln, Ehre sei Gott in der Höhe, da wird unten in der Hölle schon mobil gemacht. Und kaum ist der Gottessohn geboren, da erfolgt schon der erste Angriff. Das Jesuskind ist noch nicht trocken hinter den Ohren. Da will ihm der Satan schon an den Kragen. Weihnachten bringt eben nicht nur Freude, das bringt auch Ärger. Solche Leute wie die Hirten, also Machtlose, unterdrückte, einfache Menschenkinder, die freuen sich. Solche Leute wie der König Herodes, also Machthaber, Unterdrücker, Menschenschinder, die ärgern sich. Das ist schwer zu verstehen, aber das ist so. Es gibt Leute, die möchten Weihnachten am liebsten ungeschehen machen. Und die möchten alles, was mit diesem verhassten Jesus zu tun hat, am liebsten total ausrotten. So einer ist der König Herodes gewesen. Der plant, das Kind zu töten. Warum? Es gibt ein Gedicht von Gerd Semmer unter der Überschrift Das Wort wurde Fleisch. Und das beantwortet diese Warum-Frage so. Es kam das Kind in unsere Welt, um die war es nicht zum Besten bestellt. Die armen Leute und Waisen eilten sofort aus Ost und West zu hören, das neue Wort. König Herodes hatte es kaum vernommen, da kam er schon mit 100 frommen Kriegern, um alle Kinder zu schlachten, die ihm etwa nach dem Leben trachten. Die Mutter hat früh davon geträumt, der Vater hat den Esel aufgezäumt. Sie flüchteten mit dem Kind nach dem Süden. Das neue gefährliche Wort hieß Frieden. Nichts ist in unserer Welt so gefährdet wie der Frieden. Und diese Bedrohung bekommt Jesus, von dem die Bibel ja mal gesagt hat, er ist unser Friede, von Anfang an zu spüren. Seine Eltern fliehen mit ihm zunächst nach Ägypten. Das Jesuskind ist zunächst mal in Sicherheit. Ich sage zunächst einmal. Denn das Kind wird ja hier in dieser Geschichte nur gerettet, damit es später als Mann am Kreuz sterben kann, um dich und mich zu retten. In unserer Geschichte wird das Jesuskind erstmal gerettet. Das ist schön und gut. Aber wie die Geschichte weitergeht, das ist eben nicht schön und gut. Da rücken also die Soldaten des Herodes an, um das Jesuskind zu töten. Und weil sie nicht wissen, um welches Kind es sich handelt, da schlachten sie gleich alle Jungs im Alter von 2 Jahren, die dort in Bethlehem und der Umgebung wohnen, alle miteinander ab. Das Entsetzliche an dieser Geschichte ist, dass hier Kinder ermordet werden. Und dass sie ermordet werden wegen Jesus, das ist das Allerentsetzlichste. Wäre Jesus nicht in Bethlehem geboren worden, wären diese Kinder nicht ermordet worden. So aber wird Jesus die unschuldige Ursache am Tode unschuldiger Kinder. Sicher, dieses Blutbad, das wird hier nicht von Gott, das wird von Gottes Gegnern angerichtet. Und trotzdem fragen wir uns, wie konnte denn Gott dieses Gemetzel an den Kindern nur zulassen? Wie passt das zu Weihnachten? Wie passt das zu der Botschaft von der Liebe Gottes? Wie passt das überhaupt zu Gott? Ist dieser Mord an den Kindern nicht sinnlos? Ja, der ist sinnlos, sinnlos wie alles Morden im Krieg wie im Frieden. Und noch besonders sinnlos, weil es ja kleine Kinder sind, deren Leben gerade erst anfangen sollte. Es ist zwecklos, hier nach einer Erklärung zu suchen. Und es ist zwecklos, Gott irgendwie entschuldigen oder anschuldigen zu wollen. Es ist zwecklos, in diesem Leiden einen Sinn sehen zu wollen. Hier ist unsere Weisheit und unsere Theologie am Ende. Wir kommen um die schreckliche Erkenntnis einfach nicht herum. Unsere Welt ist voller Sinnlosigkeiten. Und besonders das Leben des Gotteskindes und aller Gotteskinder ist immer bedroht. Bedroht durch die Brutalität von Menschen, die nur sich selber kennen und die Gott nicht kennen wollen. Und es gehört zu den harten und unbegreiflichen Gesetzen dieser Welt, dass unter den Gräueln der Weltgeschichte am allermeisten diejenigen am meisten zu leiden haben, die menschlich gesprochen es gerade nicht verdient haben und die unschuldig sind. Warum hat der Herodes diesen Schlachtebefehl gegeben? Was ist denn sein Motiv? Herodes, der mächtigste Mann im Land, der König, der handelt aus Angst. Der gehört zu den Menschen, die nur politisch denken können. Und die sich nicht vorstellen können, dass es außer der politischen Macht noch eine andere Dimension gibt. Der hat gehört, in Bethlehem wäre ein König geboren worden. Und das bloße Stichwort König, das löst bei ihm schon die Kettenreaktion der Angst aus. Was der eigenen Macht gefährlich werden könnte, das muss beseitigt werden. In der Macht des Machthabers, da lauert die Angst. Und wird zur Quelle von ungezählten bösen Taten. Ich will die Taten, die Untaten dieses Herodes jetzt gar nicht im Einzelnen aufführen. 7 Jahre vor diesem Kindermord in Bethlehem, da hat dieser Mann 2 seiner eigenen Söhne wegen Hochverrat erdrosseln lassen. Wenn einer seine eigenen Kinder umbringt, dann traut man ihm natürlich auch zu, dass er einen Massenmord an anderen Kindern begeht. Und wenn es nicht so entsetzlich traurig wäre, da könnte man es ja als einen Witz empfinden, dass Machthaber Angst haben. Aber wir sehen es ja an diesem Herodes, auch Machthaber haben Angst. Und bevor die vor Wut zittern, da haben die erstmal vor Angst gezittert. Wer so viel Blut an den Händen kleben hat wie der, der muss die Rache der Menschen fürchten. Wer solche Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hat wie dieser Tyrann, der lebt immer in Angst. Je größer die Verbrechen, je größer die Angst. Und je unruhiger das Gewissen, umso gefährlicher ist der Machthaber. Wenn Machthaber Verbrechen begangen und dann Angst haben, da sind sie doppelt und dreifach gefährlich. Dann fühlen die sich durch alles und durch jeden bedroht. Die menschenmordende Maschinerie der Stasi ist durch den Motor der Angst in Gang gehalten worden. Die Staatssicherheit war verunsichert durch Bücher, Gedichte, Witze, Lieder, Theaterstücke, Bilder, also Gedanken, Ideen. Und diese allgemeine Verunsicherung, die typisch ist für deutsche Machthaber, die hat schon Heinrich Heine so schön beschrieben in seinem Gedicht Deutschland, ein Wintermärchen. Weil gerade wieder mal Winter ist, da lese ich euch mal ein paar Strophen aus dem Wintermärchen vor, wie Heinrich Heine von den preußischen Zollbeamten kontrolliert wird. Die Beschnüffelten alles kramten herum in Hemden, Hosen, Schnupftüchern. Sie suchten nach Spitzen, nach Bijouterien, auch nach verbotenen Büchern. Ihr Toren, die ihr im Koffer sucht, hier werdet ihr nichts entdecken. Die Kontrabande, die mit mir reist, die habe ich im Kopfe stecken. Hier hab ich Spitzen, die feiner sind als die von Brüssel und Mecheln. und pack ich einst meine Spitzen aus, sie werden euch sticheln und hecheln. Und viele Bücher trage ich im Kopf. Ich darf es euch versichern, mein Kopf ist ein zwitscherndes Vogelnest von konfiszierlichen Büchern. Ist doch seltsam, ein Staat wie der preußische fühlt sich bedroht von den Spitzen eines Dichters. Ein Staat wie die DDR fühlt sich bedroht von den Witzen eines Pfarrers. Ein Staatswesen und ein Staatsmann wie Herodes fühlt sich bedroht durch die Existenz eines Säuglings. Die Gewalt hat Angst vor der Gewaltlosigkeit. Und das ist die bittere Wahrheit, die den Kindern von Bethlehem, die später Jesus, die später Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Alle Gegnerschaft gegen Jesus hat hier ihre Wurzel. Und gerade die Beteuerung von Jesus, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Gerade die Beteuerung der Kirche, dass sie die Gewalt ablehnt, ist den Machthabern vom Schlage eines Herodes so verdächtig. Weil die eben nur in den Kategorien von Macht und Gewalt denken können. Und deshalb ist ihnen gerade das, was nicht von dieser Welt ist, so unheimlich und so bedrohlich, dass sie immer wieder zuschlagen, ohne Grund, ohne angegriffen zu sein, ohne Sinn. Der Vernichtungskampf des Herodes, sein aus Angst geborener Hass, hat in der Geschichte immer wieder Auflagen erlebt. Und die ganze Geschichte der Kirche ist eine einzige Geschichte der blutigen Verfolgung. Wo es um die Sicherung der eigenen Macht geht, da nehmen Machthaber keine Rücksicht und haben keine Skrupel. Die lassen sich nicht rühren durch die Tränen der Mütter oder durch die Drohung der UNO. Die lassen Millionen Menschen aus ihrer Heimat vertreiben, verhungern, verdursten, vergewaltigen, verrecken, vergasen. Der Mord an den Kindern von Bethlehem ist ja nur ein Symptom für die Verbrechen der Mächtigen, die in millionenfacher Vergrößerung seit Jahrhunderten die ganze Welt überziehen. Bis in unsere Tage hinein. Das ist sinnlos, das ist absolut sinnlos. Aber das ist unsere Welt. Das ist die Welt, in die Jesus gekommen ist. Der hat es in seiner schönen Welt im Himmel nicht mehr ausgehalten, als er gesehen hat, wie sinnlos es in dieser Welt zugeht. Und da hat er sich gesagt, ich mache mich auf, ich mache mich auf die Reise, ich gehe dahin, ich muss mit denen leben. Ich muss mich bei denen einnisten, ich muss den Menschen zeigen, dass es einen Sinn geben kann. Dass es trotz Finsternis in dieser Welt Licht und Liebe gibt. Und deswegen ist er gekommen. Das war Weihnachten. Wir werden diese Welt mit ihren Sinnlosigkeiten und ihren Leiden nicht ändern können. Keiner von uns hat die Kraft, das sinnlose Leiden abzuschaffen. Aber jeder von uns hat die Möglichkeit, wenigstens dort, wo er lebt, in seinem Kreis etwas dagegen zu tun. Und wenigstens etwas Linderung zu schaffen. Was mit den Kindern in Rumänien, für die wir hier Geld sammeln, was mit denen passiert ist, das können wir alle nicht mehr ändern. Aber wir können ändern, dass es mit ihnen so weitergeht. Wir können da ein wenig verändern, dass in das Leben dieser Menschen Sinn, Hoffnung, Liebe reinkommt. Wir können noch viel mehr in dieser Welt verändern. In der Welt von heute ist ja das Kindermorden im großen Stil im Gange. Gegen das Kinderschlachten in unserer modernen Zeit, da ist der Herodes ja ein Waisenknabe gewesen. Während wir zu Weihnachten Verdauungsschnäpse schlucken müssen, damit uns die Fette ganz nicht länger aufstößt, da verhungern an jedem Tag in dieser Welt tausende Kinder, weil die nicht ein Stück Brot und nicht einen Schluck unverseuchtes Wasser haben. Während bei uns zu Weihnachten aus allen Lautsprechern wir die Kinderchöre dröhnen lassen, da übertönen wir den stummen Schrei tausender Kinder, die heimlich abgeschlachtet werden. Natürlich nicht so plump wie bei Herodes. Bei uns wird ja nicht abgeschlachtet, bei uns wird ja abgetrieben. Oder wem das noch zu roh vorkommt, der drückt sich vornehmer aus und sagt, wir haben eine Schwangerschaftsunterbrechung vornehmen lassen. Bei uns töten ja nicht rohe Soldaten, bei uns macht es ja der Herr Doktor im weißen Kittel. Und er tut es ja nicht im Auftrag des Herodes, sondern er tut es im Auftrag der Mütter und Väter. Oder richtiger gesagt, der Frauen und Männer, die es ja gar nicht wert sind, Mütter oder Väter zu heißen. Und die, um nur ja nicht Mutter und Vater werden zu müssen, lieber zum Mörder werden. Bei uns weinen die Mütter nicht mehr wie in Bethlehem. Sondern sie triumphieren, sie schmieren es noch mit Angabe von Namen und Zahl der Abtreibung in alle möglichen Zeitungen. Die deutsche Prominenz aus Funk und Fernsehen unter der Überschrift "Ich habe abgetrieben" hat sich ja mit Foto veröffentlichen lassen. Die gebärden sich noch als die Helden der Selbstverwirklichung, wenn sie die Frucht ihres Leibes nicht gebären, sondern auskratzen lassen, wenn ihr eigenes Kind abgekratzt ist. Es sind im Jahr in Deutschland 500.000. Das heißt, im Weltmaßstab in jedem Jahr 40 Millionen Kinder, die auf diese Weise umgebracht werden. Da braucht es keine umständlichen KZ-Krematorien. Das erledigt die zuständige Klinik. Da braucht es keine Massengräber. Da genügt die Mülltonne. Gott allein weiß, wie viele von euch an der Tötung eines Kindes beteiligt gewesen sind. Von euch Jungs und Mädchen, Eltern, Freunde, Geschwister, Großeltern, die davon gewusst haben, die dazu geraten haben oder die nichts dazu gesagt haben. Leute, euch allen, die ihr mit diesen Problemen zu tun habt, in Wirklichkeit oder in Gedanken, euch allen möchte ich sagen, es gibt eine Vergebung. Das ist der Sinn von Weihnachten. Jetzt gibt's einen, der vergibt. Es gibt einen Spruch, der gehört zu den blödesten Sprüchen, die ich kenne. Der heißt: Hätte Maria abgetrieben, wäre uns Weihnachten erspart geblieben. Zum Glück steht es in der Bibel anders. Im Matthäusevangelium, da lesen wir: Maria wird einen Sohn bekommen, den sollst du Jesus nennen, das heißt Retter. Denn er wird sein Volk von den Sünden befreien. Leute, hätte Maria abgetrieben, da wüssten wir nicht, wohin mit unseren Sünden. Dann müssten wir wegen unserer Sünden in die Hölle. Aber das ist uns erspart geblieben. Jedenfalls jedem, der die Vergebung von Jesus annimmt. Weihnachtsgeschenke nimmt normalerweise jeder vernünftige Mensch gerne an. Warum willst du das Weihnachtsgeschenk Gottes, die Vergebung durch Jesus, nicht annehmen? Für dich, für dein Leben, für deine Schuld in Anspruch nehmen? Selbst wenn du so einen Mord wie eine Abtreibung auf dem Gewissen haben solltest, es gibt für dich eine Vergebung. Man kann Kinder aber auch ohne Abtreibung töten. Und diejenigen, die die Sünde der Abtreibung verurteilen und von dieser Sünde frei sind, die sollten sich jetzt trotzdem mal überlegen, ob sie frei sind von der Herodesgesinnung. Also von dem egoistischen Denken und Leben auf Kosten der Kinder. Der Jörg hat ja vorhin so ein Beispiel erzählt, wie jemand versucht hat, auf Kosten eines Kindes ein Haus zu bauen. Man kann an Kindern, die man auch zur Welt kommen lässt, auch Seelenmord betreiben. Und viele Eltern tun das unbewusst und ohne Absicht. Aber sie tun es, indem sie auf Kosten ihrer Kinder sich ein bequemes Leben machen. Wenn zum Beispiel beide ohne eine wirtschaftliche Notwendigkeit arbeiten gehen. Da sind die Geschädigten die Kinder, weil sie eine Mutter haben, die nervös ist, die keine Zeit für sie hat, die sich selber unter Straße überlässt. Seit Hoyerswerda und Mölln, seit diesem sinnlosen Anwachsen der Gewaltlosigkeit unter jungen Menschen in unserem Land, da sind sich ja alle Soziologen und alle Menschen einig, ein Grund für diese Gewalt unter jungen Menschen ist das Fehlen von intakten Familien, das Fehlen von Müttern. Ich verstehe gar nicht, warum da alle zustimmen und warum alle losbrüllen, wenn der Heidmann genau dasselbe sagt. Wenn er sagt, was in unserer Gesellschaft nötig ist, ist die Verstärkung der Rolle der Mutter. Da hat das Heidmännle doch einfach recht. Das Wichtigste, was ein Kind braucht, ist eine Mutter. Und keine Mutter sollte ohne dringende Notwendigkeit ihre Mutterpflichten vernachlässigen. Also warte mit der Anschaffung eines Autos, bis die Kinder aus dem Gröbsten raus sind. Und sei lieber die ersten Jahre für deine Kinder da. Und statt Geld zu machen auf Arbeit, mach mal Schularbeiten mit deinen Kindern. Statt deine Macht zu gebrauchen, und die Macht hast du ja als Erwachsener dem Kind gegenüber sowieso, räume dem Kind sein Recht ein. Ein Recht auf Leben, auf Liebe, auf Geborgenheit, auf Hilfe, auf eine Mutter. Wir haben doch wahrhaftig wenig Grund, uns über den Herodes aufzuregen. Die Herodesgesinnung, also Macht gebrauchen, Schwächere Schachmatt setzen. Nur an sich selber denken, also diese Herodesgesinnung, die steckt doch in uns allen drin. Aus dieser Gesinnung kommen ja alle die Sinnlosigkeiten dieser Welt. Was wir brauchen, ist eine neue Gesinnung. Und die Bibel macht uns einen Vorschlag. Die Bibel schlägt vor und sagt, jeder sollte so gesinnt sein, wie Jesus Christus gewesen ist. Na und wie war der? Der war gottgehorsam. Der hat niemandem Böses getan. Der hat niemanden vergewaltigt. Der hat verzichtet auf Gewalt. Der hat vergeben. Der war ehrlich, der war wahrhaftig, gerecht und gütig. Und was hat ihm das eingebracht? Verfolgung, Hass, Heimatlosigkeit, Leid, Kreuzigung. Und jeder von euch sollte sich darüber im Klaren sein. Wenn du mit Jesus lebst, oder wie Jesus lebst, dann zieht sich der Teufel nicht rücksichtsvoll von dir zurück, sondern der greift dich rücksichtslos an. Bei Jesus hat er das versucht, von der Geburt bis zum Tode. Und was ihm bei Jesus recht war, das ist ihm bei den Nachfolgern von Jesus nur billig. Und deshalb ist die billige Weihnachtsduselei, die aus Weihnachten eine harmlose Pfefferkuchenparty gemacht hat, so verlogen und so irreführend. Ich rate dir, nimm Weihnachten und deine Beziehung zu Jesus nicht so harmlos. Zu Weihnachten an der Krippe, da fühlen wir uns natürlich alle wohl. Und das zu Recht. Es ist gut, dass es wenigstens einen Tag im Jahr gibt, wo die Waffen schweigen. Es ist doch gut, dass es wenigstens einen Tag im Jahr gibt, wo Friede ist auf Erden. Und es ist doch gut, dass wir wenigstens einen Tag im Jahr uns freuen können wie die Kinder. Aber Leute, wir dürfen nicht vergessen, dass der Weg, der an der Krippe angefangen hat, am Kreuz geendet hat. Das Kreuz ist aus dem gleichen Holz geschnitzt wie die Krippe. Und das Kreuz wirft seinen riesigen Schatten über die Menschen aller Jahrhunderte. Wenn du dir Leid ersparen und du ein angenehmes Leben haben willst, dann lass die Finger von Jesus. Denn wenn du dem nahe kommst, kommst du unweigerlich auf den Weg des Leidens. Dieses Leiden um Jesu willen, das kannst du dir ersparen. Aber das Leiden am Leid und der Sinnlosigkeit dieser Welt, das wird dir nicht erspart bleiben. Das findet in jedem Menschenleben irgendwann mal statt. Jetzt bist du jung, jetzt hast du noch keine Vorstellung von den Katastrophen, die dich treffen könnten. Jetzt hältst du es für die größte Katastrophe deines Lebens, wenn dir der Weihnachtsmann die Jeans, die du dir gewünscht hast, nicht bringt. Diese Katastrophe, die lässt sich zur Not mit einem Wutanfall oder ein paar Tränen oder ein paar Glas Bier über die Runden bringen. Aber ich sage dir, wenn die wirklichen Schrecknisse des Lebens kommen, wenn die Schicksalsschläge des Lebens auf dich eintrommeln, da brauchst du einen Halt, damit du nicht in den Strudeln der Sinnlosigkeit durchdrehst und untergehst. Wenn deine Sünde dich kaputt macht, da brauchst du einen, der dich wieder heil macht, einen Heiland. Wenn du am Ende bist, da brauchst du einen, der dir hilft, einen Neuanfang zu machen. Und dieser Halt, dieser Heiland, dieser Helfer, das will Jesus sein. Jesus heißt auf Deutsch, Gott hilft, Gott rettet. Du kannst ja von Jesus sagen, was du willst. Aber eins kannst du nicht sagen. Du kannst nicht sagen, der hätte sich aus dem Leid und der Sinnlosigkeit dieser Welt rausgehalten. Nein, der hat sich reingehängt, bis er schließlich selber als Opfer am Kreuz gehangen hat. Wir haben heute über unsere Welt gesprochen, in der der Mensch so unmenschlich werden kann, dass er selbst kleine Kinder umbringt. Das ist die Welt, in die Jesus gekommen ist. Der hat sich der Brutalität dieser Welt gestellt. Das ist eine finstere Welt, die von der Macht der Sünde beherrscht und von der Nacht der Schuld bedeckt ist. Aber Leute, seit Weihnachten können wir singen, doch, trotz dieser Finsternis, doch ein Licht ist gekommen. Das hat unsere Nacht erhellt und das wird niemals verlöschen in der Welt. Ehe wir das Lied zusammen singen, wird jetzt der Jörg noch mit uns beten.
Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du in diese Welt von Blut, Schweiß und Tränen gekommen bist, um teilzuhaben an dem Elend, der Menschen. Wir danken dir dafür, dass du als Licht in die Finsternis dieser Welt gekommen bist. Wir danken dir vor allen Dingen, dass du den furchtbaren Weg ans Kreuz gegangen bist. Du wusstest das von Anfang an, dass es so kommen würde, um unsere Schuld auf dich zu laden, damit wir frei sind und Kinder Gottes werden können und du uns durch deine Vergebung die Erlaubnis schenkst, Kinder Gottes zu werden. Wir danken dir dafür, dass wir zu Weihnachten diesen Grund zur Freude haben. Und wir bitten dich, hilf uns, dass wir das weitersagen, weitergeben, dass wir es mit unserem Leben füllen und uns daraus Kraft holen für jeden Tag. Wir bitten dich auch darum, wenn morgen die Woche wieder beginnt und wir den Herausforderungen uns stellen müssen, in der Arbeit, auf der Arbeit, in der Schule, in den Familien, in den Arbeitsgruppen, wo wir auch stehen, dann bitten wir dich, hilf uns, dass wir etwas von dem Licht, das wir hier und jetzt empfangen haben, weitergeben und davon leben können. Und nun lasst uns zusammen das Gebet unseres Herrn beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.